Heilssicherheit und Heilsgewissheit. Als ich mich damit beschäftigt habe, ist mir was aufgefallen. Es ist wirklich eine Ehre, über dieses Thema reden zu dürfen mit euch. Das ist so ein wichtiges Thema, so ein schönes Thema. Das hängt mit allem zusammen. Es ist einfach gewaltig. Es geht um die Frage bei der Heilssicherheit und der Heilsgewissheit. Wie sicher ist die Errettung, die in Jesus angeboten wird? Gilt diese Errettung auch für mich? Und kann ich mir am Ende gewiss sein, dass ich in den Himmel komme? Diese Fragen stellen sich. Und ohne Antworten auf die Fragen können wir die ganzen restlichen Themen eigentlich einpacken. Was interessiert uns der ganze Rest, wenn es keine Erlösung gibt, wenn das alles doch leer ist? Wir brauchen da gute Antworten, sonst sind wir gar nicht anders als jede andere Religion auf dieser Welt. Dann gibt es überhaupt keinen Unterschied. Ich will da jetzt nicht weit ausholen, sondern wir kennen ja alle diese Fragen, die einen da beschäftigen. Und wir wissen alle, dass in dieser Welt in Bezug auf die Antworten auf diese Fragen keinerlei Sicherheit oder Gewissheit herrschen. An allen Ecken finden wir vielmehr eine Heilsunsicherheit. Und wie dramatisch einen diese Unsicherheit überrollen kann, wenn man mal nachfragt in der Welt, wenn man in der Welt ist und wissen möchte, kann ich mir sicher sein? Das hören wir jetzt einfach mal in einem kleinen Zeugnis. Und Papa, darf ich dich bitten?
Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, wir sind aus dem Urlaub zurück und freue mich, dass ich auch was beitragen darf. Ich habe mich freiwillig gemeldet, weil das mich auch sehr betroffen hat in meinem Leben, bevor ich Christ wurde. Hat mich das immer schon beschäftigt, diese Heilsgewissheit, beziehungsweise kann ich in den Himmel kommen. Und das alles hat begonnen, wo meine Oma gestorben ist. Die hatte schweres Krebsleiden. So Anfang der 80er Jahre, ich war 10 Jahre alt. Und ich habe gemerkt, wie die ganze Familie sehr betroffen ist. Meine Mutter besonders, war ihre Mama. Und als sie dann gestorben war, kam meine Mama zu mir, wo ich alleine war. Und hat mir den Auftrag gegeben, für sie zu beten, dass sie im Himmel kann. Und das hat mich wirklich schwer beschäftigt, da konnte ich schlecht schlafen. Weil ich wirklich gedacht habe, die Verantwortung liegt jetzt bei mir. Und ich habe natürlich gebetet wie der Weltmeister, dass Gott, der liebe Gott, meine Oma im Himmel lässt. Und irgendwie habe ich aber auch gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Wie kann das jetzt von mir abhängen, so eine große Belastung als Kind? Und irgendwann habe ich meine Mama mal gefragt, wo wir alleine waren, wie ist das eigentlich mit mir? Wenn ich mal tot bin, wo geht's denn dann mit mir eigentlich hin? Und dann habe ich gemerkt, wie es so rumdruckst und nicht wusste, was sie richtig sagen soll. Und dann hat sie irgendwann gesagt, ach, weißt du, Andreas, du bist eigentlich ein ganz gutes Kind. Ich glaube, du kommst im Himmel. Das hat mich zwar irgendwo kurz befriedigt, aber irgendwie habe ich gewusst, irgendwas stimmt da nicht. Ich habe wieder gemerkt, da ist Unsicherheit da. Es weiß eigentlich doch keiner. Und meine Eltern waren evangelisch, damals im Osten, in der ehemaligen DDR. Sie haben mich fleißig zur Kirche geschickt, selber sind sie nicht mehr gegangen. Aber ich sollte alles mitbekommen. Und so war ich manchmal jede Woche in der Christenlehre, Konfirmandenunterricht, habe sehr viel gelernt über die Bibel sogar, aber trotzdem habe ich nie was über das Thema gehört. Das wurde wie ausgespart. Das war einfach nicht da. Und dann, wo ich konfirmiert war und das erste Mal, da die ersten Male beim Brotbrechen war, dann hat mir einer gesagt, jetzt sind ja deine Sünden vergeben, wenn du beim Brotbrechen warst. Aber wenn du jetzt nach Hause gehst, dann darfst du nicht mehr sündigen. Und das, dann habe ich irgendwann gemerkt, das kann ja nicht funktionieren, weil ich habe gemerkt, ich sündige wirklich viel. Und das hat mich so unglücklich gemacht, dass ich dann die Kirche auch nicht mehr hin wollte und dann verlassen habe und andere Dinge gesucht habe. Und dann aus dieser ganzen Unsicherheit und Unwissenheit ist trotzdem erstmal eine Gewissheit geworden, aber eine ganz andere Gewissheit, um der es eigentlich heute geht. Und es ging irgendwann, bin ich so weit gekommen, dass ich die Gewissheit hatte, dass ich verloren bin. Und das war am spätestens so, wo ich mit 19 Jahren bei meinem Bergausflug, wie viele wissen, in der Gletscherspalte lag und mit dem Tod gekämpft habe. Habe ich das dunkle Loch gesehen, habe gedacht, jetzt rutsche ich gleich ab und bin für immer weg. Und da war mir klar, ich bin verloren. Ich hatte eine Gewissheit, ich komme nicht im Himmel. Das war mir hundertprozentig klar. Und man liest ja immer diese Bücher mit diesem Licht, was die sehen, was sie dann kurz vor dem Tod sind und diese Naherfahrungen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe sowas nicht erlebt. Ich habe genau das Gegenteil erlebt. Es war alles nur dunkel und schwarz und ich habe gewusst, ich bin verloren. Und dann irgendwann, 2-3 Monate später, habe ich eine Predigt gehört. Ich war kein Christ. Die Gemeinde in Passau damals hat mich immer wieder eingeladen, die ich über ein Büchertisch kennengelernt hatte. Und dann gehe ich da hin und höre eine Predigt. Und ich lese euch mal die Verse vor, die der Prediger damals gesagt hat. Die haben mich wie ein Schlag getroffen aus 1. Korinther 15. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überströmend in den Werk des Herrn, da ihr wisst, das haben wir unterstrichen, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Da habe ich auf einmal gemerkt, die da saßen, die haben alle gewusst, dass sie errettet sind. Und da war ich so erstaunt und so betroffen, dass ich auch wieder nicht mehr schlafen konnte. Und 3 Tage später habe ich mich dann bekehrt. Das war mein Beitrag. Dankeschön.
Also wenn wir so nachdenken jetzt, von dem, was wir gehört haben, müssen wir doch irgendwie sagen, dass es nicht nur Heilsunsicherheit gibt in dieser Welt, sondern eine Unheilssicherheit. Das können wir umdrehen. Viele Menschen spüren das und die wissen, wenn es mit mir vorbei ist auf dieser Erde, zu Gott passe ich nicht. Im Himmel wird man mich nicht finden. Und das ist der Punkt, wo jetzt alle Religionen und alle Philosophien eigentlich einhaken. Was macht der Atheismus? Er sagt, mach dir keine Sorgen, nach dem Tod ist eh vorbei. Gott gibt's gar nicht, da brauchst du keine Angst haben. Was sagt der Hinduismus? Mach dir keine Sorgen, du wirst ja nach dem Tod nicht verdammt, sondern du wirst so lange wiedergeboren, bis du es so perfekt schaffst, dass du dich dann hineintransformierst in das form- und personenlose göttliche Nichts. Der Buddhismus redet fast genauso, formuliert es anders. Er sagt, ich bin keine Religion, ich bin nur ein Weg. Aber er führt dich genau den gleichen Weg wie der Hinduismus. Du musst gutes Karma sammeln, löst dich innerlich und äußerlich von allem Irdischen, von dem Leid. Und dann durchbrichst du irgendwann in einem deiner Leben das Rad der Wiedergeburten und erreichst auch das Nirvana. Ist auch ein Lösungsansatz. Und man denkt sich als Mensch, naja, dieses Leben weiß ich schaff's nicht, aber vielleicht im nächsten. Außer vielleicht, du bist so richtig guter Guru, schon ganz weit oben, ein Brahmane oder so, und du bist so voll dabei und denkst, ich habe genug Karma gesammelt, dann strengst du dich vielleicht einfach noch mehr an, um es in diesem Leben schon zu reichen. Aber vielleicht haben wir diese tiefe Unsicherheit, dass es eigentlich nicht reicht. Und dann gibt es diese Religionen, die auch behaupten, wir haben nur dieses eine Leben und du musst es hier und jetzt schaffen, in den Himmel dir zu verdienen. Nehmen wir den Islam, der katholische Glaube, die halten ihre Gläubigen immer an, tu möglichst viel, sammel möglichst viele gute Werke und dann wirst du am Ende Gott oder Allah so möglichst gnädig stimmen können. Oder du wirst zumindest zu seiner gnädigen Grundstimmung noch den letzten Tropfen hinzufügen können, dass sich die Himmelstüren für dich auftun. Das könntest du dir verdienen. Aber wisst ihr was? Ob die Türen aufgehen, das wird man erst erfahren, wenn man dann gestorben ist. Das kann man noch nicht jetzt wissen. Und es wäre tragisch, wenn die zubleiben, weil es doch nicht gereicht hat. Und genau das ist, was wir ahnen. Egal was wir tun, es wird nicht reichen, die Türen zu öffnen. Und diesen Ansätzen gegenüber steht jetzt Jesus mit der Bibel, sein Ansatz. Er hat sich hingestellt und hat einige Dinge gesagt. Die Bibel sagt in Johannes 1, Vers 12, So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wer an Jesus glaubt, der bekommt das Recht, ein Kind Gottes zu heißen. Das ist was Sicheres. Er bekommt das Recht. Wir kennen Johannes 3, Vers 16 zum Beispiel dann, wo es heißt, dass man, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat, nicht haben wird. Nicht im Himmel irgendwann mal, sondern es beginnt jetzt schon. Das ist nichts für die Zukunft. Wir könnten Johannes durchgehen. Johannes 4, Vers 14, der Lebensdurst wird hier und heute gestillt. Johannes 5, Johannes 6, Vers 35 zum Beispiel. Das Brot des Lebens, das ist was für heute und hier. Das ist nichts für die Ewigkeit. Wenn wir weitergehen würden, in jedem Kapitel taucht was auf. Johannes 10 zum Beispiel, wenn du Johannes 10, Vers 9 nimmst, das passt super zur Himmelstür. Da geht's 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Leben voll saftigem Gras, hier und jetzt. Jesus ist die Tür und durch den geht man heute durch. Den geht man nicht in der Ewigkeit durch. Das macht das Christsein schon ganz anders, weil die Tür ist hier und nicht am Ende des Weges. Sie ist am Anfang des Weges. Jesus ist völlig anders. Und wenn wir weiterschauen würden, Johannes 10, wenn wir hier Vers 8 und 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Das ist nicht nur was für hier, sondern das ist was für alle Zeiten. Das ist für die Ewigkeit. Das ist nicht zeitlich begrenzt. Da kann einen nichts mehr rausreißen. Das ist das Zeugnis Jesu. Das ist das Heil, was er vorstellt. Das ist mein richtiges Angebot. Das ist kein Vertrösten auf später oder ein Wegradieren dieser Sache. Gott gibt's gar nicht. Das wäre eine Erlösung, die durch die Worte des Sohnes Gottes garantiert wird. Das wäre das Beste, was uns passieren könnte. Aber ist es überhaupt gesichert? Das ist die Frage. Die Heilssicherheit. Ist das überhaupt sicher, was hier steht? Also zur Zeit der Reformation, gehen wir mal nicht so weit zurück, 500 Jahre reichen war, da war man ja der Auffassung, dass das wirklich Wahrheit ist, was hier steht. Wir müssen nur an den Luther denken, der gerungen hat, wie kann ich nur gerecht werden und wie kann ich vor Gott angenommen sein? Und dann geht ihm der Kronleuchter auf, als er liest, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und er erkennt, es gibt Gerechtigkeit vor Gott. Und die Stellen, die wir gerade gelesen haben, hat er verstanden. Gerechtigkeit gibt es heute und nicht erst später. Die Freude und Sicherheit, die er dadurch gefunden hat, die haben es ermöglicht, dass er sich vor alle Gewaltigen seiner Zeit gestellt hat, gesagt hat, hier stehe ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Weil er wusste, ich stehe auf der Seite der Wahrheit. Die Sachen sind gesichert. Aber ein paar Jahrzehnte später, da kam mal eine Antwort zu diesem Thema. Da, ich weiß nicht, warum der Papst das braucht, aber der Papst hat einen persönlichen Theologen gehabt. Und der persönliche Theologe des Papstes, ein Kardinal namens Bellarmin, der hat eine Sache geschrieben, weil er hat die Protestanten schon kennengelernt über die Jahrzehnte. Und er hat geschrieben, die größte protestantische Irrlehre ist die Heilsgewissheit. Die größte protestantische Irrlehre ist die Heilsgewissheit. Die katholische Kirche hat gesagt, wer sich seines Heils gewiss sei, der sei verdammt. Das kann man nicht wissen. Das gibt die Bibel doch nicht her. Das muss man sich doch verdienen. Ich weiß nicht, ob in der lateinischen Übersetzung die ganzen Stellen nicht drinstehen, aber Wahnsinn. Man muss sich anstrengen, man muss sich das doch verdienen. Diese Jesus-Worte, die versteht sie alle falsch. Die hat Jesus anders gemeint. Und damals hat sich die evangelische Seite auf die Seite der Bibel gestellt. Die haben gesagt, nein, wir rücken nicht ab, das ist die Wahrheit. Jesus rettet, heute, hier und für alle Zeit. Und heute, wie schaut es heute aus? Wenn man es heute wissen will, muss man nur ins Internet gucken. Habe eingegeben, Wahrheit und Bibel. Die zweite Seite, die angezeigt wurde, war die evangelische Kirche in Deutschland, kurz EKD. Habe ich draufgedrückt, sag, was schreiben die zur Wahrheit? Zitat, evangelische Kirche. Es gibt auf intellektueller Ebene keinen Grund, warum die christliche Religion die Wahrheit sein sollte. Es gibt im Glauben nichts, was überprüfbar oder belegbar wäre. Das schreibt die Kirche auf ihrer Seite. Aber man kann das ja gut verpacken. Zitat weiter: Christinnen und Christen erfahren ihren Glauben als Wahrheit, weil er ihnen Halt gibt und einen Grund, auf dem sie aufbauen können. Also es ist nicht wahr, weil es die Wahrheit ist, sondern es ist wahr, weil es dir gefühlt hilft im Leben. Man kann dem vertrauen, weil irgendwie das einem innerlich hilft. Wenn der Luther bis heute gelebt hätte, er wäre spätestens heute am Herzinfarkt gestorben. Also, Wahnsinn. Stell dir mal vor, du gehst zum Statiker ins Amt und möchtest dein Haus planen. Und dann sagst du, hallo, also ich habe ein Problem mit diesem Betonfundament. Das ist mir zu tief und auch zu stabil. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, könnt mir nicht Papier nehmen. Und meine Frau, die ist ein bisschen ökologischer, die hätte auch gern, dass wir Butter reingießen. Also, da geht es doch um die Sicherheit. Wenn es um die Sicherheit geht, macht man keine Scherze. Und wenn es um die Sicherheit geht, da darf man auch nicht das schnell abhaken und sagen, naja, soll jeder machen, wie er meint. Weiter unten in dem Artikel steht es dann. Jeder hat gleich Recht, jede Religion. Also, es geht um die Sicherheit. Und wenn man Sicherheit möchte, dann muss es der Wahrheit entsprechen. Wenn ich glaube, das Eis trägt mich, dann muss es auch so dick sein, dass es mich trägt. Sonst erlebe ich spätestens, wenn ich draufgehe, dass es nicht trägt. Und damit sind wir bei diesem Begriff Sicherheit, bei der Heilssicherheit. Die evangelische Kirche sagt uns, es gibt auf intellektueller Ebene keinen einzigen Grund, dass wir da richtig liegen. Der Glaube ist rein subjektiv. Da gibt es nichts Objektives, was man allgemein behaupten könnte. Und das wollen wir jetzt beweisen, dass das nicht stimmt. Das wollen wir überfliegen, weil es ist genauestens überprüfbar und belegbar, dass wir hier die Wahrheit haben. Es gibt objektive Sicherheit. Das ist nicht nur subjektiv, der Glaube. Und damit ist unser Heil dann auch sicherer als alles andere in dieser Welt. Zuerst wollen wir da aufführen, die beste Quelle, die wir haben, Gottes Wort, die Bibel. Während Leute zu dir sagen, du kannst es doch wissenschaftlich, Stefan, deine Freunde, wissenschaftlich kannst du es ja gar nicht beweisen, was du da glaubst. Wir müssen mal unterscheiden zwischen empirischer und historischer Wissenschaft. Empirisch heißt, ich mache Versuche, die wiederhole ich unter gleichen Bedingungen und es kommt immer das Gleiche raus, der Apfel fällt immer runter. Ja, Jesus kann ich nicht nochmal herbeirufen und er macht nochmal alles Gleiche. Das geht mit nichts aus der Geschichte. Das ist auch übrigens bei jedem Mordfall und bei jedem Fall in der Justiz auch so. Die können auch nichts empirisch beweisen. Sondern was machen die? Die machen historische Wissenschaft. Da sammelt man ein paar Beweisstücke. Bei der Bibel ist archäologische Beweisstücke. Textstücke, die man gefunden hat. Ganze Bibeln, die abgeschrieben wurden, die man gefunden hat. Im Gericht sammelt man eben eine Tatwaffe. Bilder vom Tatort. Und dann braucht man Zeugen. Zeugen, die dabei waren am besten, die alles beobachtet haben. Wir können die Bibel nicht empirisch beweisen mit Versuchen. Aber wir können historisch beweisen, dass es die Wahrheit ist. Das ist etwas, was belegbar ist. Da kommt keiner dran vorbei. Wir hatten das ja am Anfang unserer dogmatischen Reihe. Und weil das so schön ist, müssen wir es nochmal sagen. Das Neue Testament ist ja ein Dokument aus vergangenen Zeiten. Und da gibt es noch viele andere. Der Gallische Krieg von Cäsar, Ilias von Homer. Die Ilias ist das zweitbestbezeugteste Werk der Antike. Abschriften um die 650 Stück. Die sind aber nicht am Original nah dran. Die sind um die 700 bis 1000 Jahre Abstand, hat man die gefunden. Also was du gefunden hast, das hat nicht der geschrieben, sondern wurde mal abgeschrieben. Da können die sonst was dazu gedichtet haben über 1000 Jahre. Das Neue Testament liegt auf Platz 1. Nicht 650, sondern 20.000 Abschriften. Und außerdem, es gingen die Handschriften bis ran an die Originalzeit. Höchstens eine Generation später, da hat man schon die ersten Abschriften. Das ist so nah dran, da kann keiner über Generationen mündlich weiter überliefert und noch was dazu gedichtet und irgendwann hat es wer aufgeschrieben. Das haben schon die Evangelien, das haben die Apostel aufgeschrieben. Wir haben heute das, was die geschrieben haben. Wenn wir anschauen, wie sehr stimmen die ganzen verschiedenen Handschriften überein, so übereinstimmen, dass wir sagen müssen, was wir hier haben, das ist so gut wie der Urtext. Da kannst du keine Abstriche machen. Um das eine Wort kannst du streiten, ob du es so oder so schreibst oder ob da oder da ein Komma kommt, aber das ändert nichts an dem Ganzen. Also wir haben schon mal die beste Quelle. Und dann, wenn wir schauen, wie ist mit den Zeugen? Wir wissen, das ist jetzt Wahrheit, was hier drin steht. Das ist bewiesen, historisch, wissenschaftlich bewiesen. Gibt es Zeugen? Ja, natürlich gibt es Zeugen, die sind ja unserem Jesus wohlgesonnen. Wir brauchen mal Zeugen, die gegen Jesus sind. Da gibt es genügend in der Geschichte und sie haben auch nichts sagen können. Das Schweigen übrigens der Gegner Jesu ist groß. Keiner hat je irgendwo dokumentieren können, dass die Auferstehung nicht stimmt, dass die Christen lügen. Das konnte keiner sagen. Das Schweigen in den historischen Beweislagen ist riesig. Es konnte nie jemand sagen, es stimmt nicht, was wir glauben. Und in der Apostelgeschichte, kann man aufschlagen, Apostelgeschichte 26, da heißt es in Vers 26, Paulus steht vor Festus und Agrippa und Agrippa hat natürlich alles mitbekommen, was bei Jesus passiert ist. Und auch die Juden haben alles mitbekommen. Und hätten die Jünger wo gelogen, die hätten alles platt gemacht. Da wäre das ganze Christentum verpufft schon am Anfang, wenn die gelogen hätten in einer Sache und auch mit der Auferstehung. Das hätten die auseinandergenommen. Die hätten den Leichnam Jesu gezeigt. Die hätten gesagt, ihr seid Lügner. Und hier sagt er beschuldigt ihn, du bist von Sinnen, Paulus in Vers 24. Und er sagt, nee, ich bin nicht von Sinnen. Und Vers 26, denn der König Agrippa weiß um diese Dinge, zu dem ich auch mit Freimütigkeit rede. Denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts hiervon verborgen ist, denn nicht in einem Winkel ist dies geschehen. Ja, das war mitten in Jerusalem alles passiert. Da konnte man nichts leugnen. Jeder Gegner des Christentums, der wollte, dass alle Christen wieder verschwinden und das Judentum weiter existiert. Die konnten nichts sagen, weil es die Wahrheit war. Sie haben alle Wunder miterlebt, vor ihren Augen. Sie haben erlebt, die Auferstehung, da muss was dran sein. Das kann nicht anders sein. Das muss so passiert sein. Und genau das sagt Paulus. Es ist nicht in irgendeiner Ecke passiert. Das ist vor aller Augen in Jerusalem passiert. Die gegnerischen Zeugen konnten nichts sagen, aber die Augenzeugen, die wir haben, die Zeugen, die damals dabei waren, die haben wir. 2. Petrus. 2. Petrus 1 aufschlagen. 2. Petrus 1, Vers 16. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Petrus war ein Augenzeuge und das sagt er hier, das betont er. Aber das betont jetzt nicht nur er. Wenn wir weitergehen, zwei Seiten weiterblättern. 1. Johannes 1, 1 und 3. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Auch ein Augenzeuge und sie haben es gesehen und angefasst. Das haben sie alle geschrieben, weil es so wichtig ist. Es gibt sogar Leute, die waren jetzt nicht direkt dabei. Lukas Kapitel 1, kein direkter Augenzeuge, aber er schreibt über die dabei waren, Lukas 1, da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, nicht in einem Winkel, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut erschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Es ist zuverlässig. Augenzeugen von Anfang an. Das sagt uns die Bibel. So ist es gewesen. Und es haben sich Historiker bekehrt, weil sie beweisen wollten, der Lukas, das ist doch kein Geschichtsschreiber. Das ist doch ungenau. Aber die Beweislage der Antike ist klar. Die Archäologie, die Logik, das Zeugnis der Umwelt. Es haben sich Leute bekehrt, weil sie entdeckt haben, der hat genau die Wahrheit aufgeschrieben. Wir haben Augenzeugen. Aber wisst ihr, was an diesen Augenzeugen so toll ist? Die mussten erstmal überzeugt werden. Die haben nämlich gar nicht geglaubt. Diese Jünger, die Augenzeugen waren, die waren 3 Jahre dabei. Die haben an einen starken Messias geglaubt. Die haben geglaubt, wir können zur rechten und zur linken Jesus sitzen, wenn er jetzt an die Regierung antritt. Er hat ihnen x-mal die Leidensankündigungen gemacht. Petrus sagt, es sei ferne von dir und Jesus sagt, geh hinter mich, Satan. Er wollte ihn hindern. Jesus macht eine Leidensankündigung. Die anderen ignorieren es und sagen, können wir nicht zur Rechten und zur Linken sitzen. Das hat nicht reingepasst. Und dann stirbt dieser Messias. Und dann sterben alle Hoffnungen. Die Messias-Hoffnung muss begraben werden. Da ist nichts mehr da gewesen bei den Jüngern. Die sind echt in ein Loch des Unglaubens gefallen. Die haben echt nicht mehr gewusst, was los ist. Weil der, wo sie dachten, dass der ist es, der ist gekreuzigt worden. Und jetzt, wenn wir zum Beispiel Markus 16 lesen würden, in jedem Abschnitt, die Jünger sind ungläubig. Die Frauen haben Jesus gesehen, sie glaubten ihnen nicht. Der Auferstandene erscheint. Thomas möchte erst einmal die Wunden sehen und reinfassen. Der andere sagt, komm, gehen wir doch fischen. Die waren echt nicht gläubig. Und dann heißt es im letzten Abschnitt, er sprach zu ihnen, geht in die ganze Welt und predigt das Evangelium. Ja, hat er die ungläubig ausgeschickt? Natürlich nicht, es ist was dazwischen passiert. Wenn wir nämlich Apostelgeschichte 1 lesen, am Anfang der dritte Vers, diesen, den Aposteln, hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Das hat sie überzeugt. Sie sind dem Auferstandenen begegnet. Das ist das, was Menschen überzeugt, nichts anderes. Und das hat die Jünger umgehauen. Er lebt. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Die Begegnung mit dem, der von den Toten zurückkam, die hat alles verändert. Und so ist es immer noch heute. Dem Jesus muss man begegnen, weil er lebt. Und das Leben dieser Jünger, das ist der Beweis jetzt. Schau sie dir an. Am Freitag voller Depression, am Sonntag überglücklich. Zur Kreuzigung ohne jede Hoffnung, seit Ostern voller Zuversicht und Hoffnung. Um den auferstandenen Herrn. Und sie haben über Jahrzehnte ihm gedient bis zum Tod. Und wisst ihr was? Dieser Glaube ist nicht der Glaube, den wir immer meinen, was heute Glaube ist. Heute denken wir, Glaube heißt, schau mir das so ein bisschen an und dann überlege ich, ja, das ist für mich jetzt wahr. Oder das ist für mich nicht wahr. Hier stand die Wahrheit vor ihnen. Die reale Tatsache, dass Jesus auferstanden ist. Der stand vor ihnen. Und Glauben heißt, ich akzeptiere ihn jetzt als Herrn. Oder Unglaube ist, ich lehne ihn ab als Herrn. Aber dieser Jesus ist da. Das ist keine Option. Schaue ich mal, überlege ich mal, was ich für wahr halte, was ich glaube. Glaube heißt, den Auferstandenen als Herrn zu akzeptieren. Die Auferstehung ist keine Erfindung. Das ist die bestbezeugteste Tatsache der Geschichte. Die Bibel ist glaubwürdig, die Zeugen sind glaubwürdig, die veränderten Leben sind glaubwürdig und diese veränderte Welt, was wir heute haben, das ist auch glaubwürdig. Weil die Christen haben die Sklaverei maßgeblich mit abgeschafft. Die Christen haben maßgeblich die Wissenschaft vorangetrieben, weil sie geglaubt haben, da ist ein Sinn dahinter, weil da ein Schöpfer dahinter steht. Das ist die einzige logische und rational vertretbare Theorie in der historischen Wissenschaft, dass Jesus auferstanden ist. Weil nichts anderes hätte diese Jünger ziellos, hoffnungslos unterlegen allen anderen und zutiefst enttäuscht, verändert zu den Aposteln, die die ganze Welt missionieren. Da muss die Auferstehung gewesen sein und dem müssen sie begegnet sein. Es kann nicht anders gewesen sein. Und damit sehen wir schon, wo die evangelische Kirche völlig falsch liegt. Der Glaube hat eine Grundlage, die man sehr wohl, man soll ja Gott lieben aus ganzem Herzen und auch aus ganzem Verstand. Das kann man mit dem Verstand auch annehmen. Da kann man mit dem Verstand sagen, so war's. Es gibt keine andere logische Erklärung. Das ist das Beste, was wir haben. Noch dazu, wie diese Apostel verändert wurden. Und alle Christen. Überall wurde die Moral so angehoben wie nie zuvor, wenn die Leute Christen wurden. Und aber ihnen. Und ich möchte noch eine Sache sagen, was auch glaubwürdig ist, ist ihr Sterben. Schau dir mal an, wie diese Menschen gestorben sind. Ich lese es hier aus dem Buch. Petrus, ursprünglich Simon, gekreuzigt. Andreas, gekreuzigt. Jakobus, Sohn des Zebedäus, getötet durch das Schwert. Johannes, Sohn des Zebedäus, in der Verbannung gestorben, eines natürlichen Todes. Philippus, gekreuzigt. Bartholomäus, gekreuzigt. Thomas, durch das Speer getötet. Matthäus, durch das Schwert. Jakobus, Sohn des Alpheus, gekreuzigt, Thaddäus umgebracht mit Pfeilen und Simon der Zelot gekreuzigt. Ich glaube, 6 von 11 wurden gekreuzigt und bis auf einen, der in der Verbannung gestorben ist, wurden auch alle umgebracht. Aus dem einen Grund, weil sie bekannt haben, Jesus ist Gott und Jesus ist auferstanden und er will heute, dass wir uns ihm unterwerfen. Das ist sein Anspruch, nicht weniger. Diese Männer hatten die gleiche Gewissheit, wenn nicht noch eine höhere Gewissheit als dieser Luther. Sie haben sich auch vor die Gewalten der Welt gestellt und gesagt, das ist die Wahrheit. Jesus sagt die Wahrheit. Und er lebt heute noch und er rettet heute noch. Weil wer vom Tod zurückkam, der lebt jetzt ewig. Und sein Ruf, er geht heute immer noch. Wir nehmen mal einen anderen von den Evangelisten, Matthäus 11, wir kennen diese Stelle wahrscheinlich, kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen. Das ruft er heute noch zu uns. Und ich werde euch Ruhe geben. Ruhe schon heute. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Die Ruhe für die Seele, und die gibt's heute schon. Die ewige Erlösung. Die kann man heute erleben. Man muss nicht auf das Himmelstor warten, was sich eines Tages öffnet. Also, halt mal fest, es ist im Allgemeinen so. Es gibt eine Sicherheit, eine gesicherte Tatsache, die Heilssicherheit. Deswegen habe ich es euch jetzt erzählt, weil das muss man dann wissen, dass das gesichert ist. Und wenn ich weiß, dass das als Sicheres ist, diese Sicherheit steht im Raum, dann muss ich die für mich persönlich akzeptieren. Und dann wird es zur Gewissheit. Zur persönlichen Gewissheit. Heilssicherheit ist objektiv, das ist einfach so. Heilsgewissheit ist subjektiv, wenn ich das für mich angenommen habe. Dann ist das auch bei mir so. Das ist wie, gestern gehe ich mit Hänschen zum See und er war jetzt noch nie im Wasser so stark drin. Und dann stelle ich mich ins Wasser und sage, komm, dir kann nichts passieren, ich bin da. Das Wasser tut dir nichts und er steht erst und hat ein bisschen Angst. Dann nehme ich ihn mit rein, er traut mir. Er glaubt der Sicherheit, die ich ihm vermittle. Ich sage, das Wasser bringt dich nicht um, das macht Spaß. Und auf einmal nimmt er es an und sitzt drin und planscht und freut sich und ich muss schon schauen, dass er nicht zu weit reinläuft. So ist es auch mit dem Glauben, mit dem Heil. Das ist sicher und wenn wir es annehmen, dann kommt die Freude. Und jetzt haben wir als Leute, die mal gläubig sind, schon manche Probleme da beobachtet. Warum haben wir keine Heilsgewissheit? Warum begegnet uns das so oft? Weil wenn wir noch nicht gläubig sind, der erste Grund, wir haben uns der Realität nicht unterworfen. Also sprich, wir haben das Wissen, was wir haben, nicht akzeptiert. Also zur Wiederholung, Jesus lebt, er hat mit seinem Tod am Kreuz alle Schuld getilgt, er ist auferstanden, weil er selbst sündlos war. Er ist von Gott jetzt zum Herrn eingesetzt über alles und er wird kommen, um zu richten, die Lebenden und die Toten, und er wird alles Böse vernichten oder verdammen. Und so sagte es auch die Apostel. Apostelgeschichte 2 in der Pfingstpredigt sagen sie in Vers 36, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und zum Christus gemacht. Das ist der Anspruch des Auferstandenen. Herr über alles. Und das muss der Mensch akzeptieren. Das ist der Anspruch. Da geht es nicht nur darum, seine Sünden zu bekennen, sondern es geht darum, Jesus Herrn sein zu lassen. Was er über das ganze Universum ist, muss er auch bei uns sein. Weil er hat unser Herz noch ausgespart. Unser Herz müssen wir ihm selber übergeben, dass er dort der Herr ist. Der Mensch ist aufgerufen, sich diesem Herrn zu unterwerfen und schon heute seinem Reich beizutreten. Und Apostelgeschichte 4 sagen die Apostel wieder, Apostelgeschichte 4, Vers 12, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Es gibt keinen anderen Retter. Er ist der Herr, er steht über allem. Wenn man sich beugt und wenn man das Bestimmungsrecht über unser Leben seinerseits akzeptiert, dann kann man diese Ruhe haben, die Ruhe für die Seele, den Seelenfrieden. Dann kann man hier schon das saftige Gras haben, die Weide, wo der gute Hirte dabei ist. Aber solange man den Auferstandenen nicht ins Leben hineinlässt und er nicht bestimmen darf, dann wird man auch die Heilsgewissheit nicht erfahren. Dann hat man eine Unheilssicherheit oder eine Heilsungewissheit. Und man wird da niemals das ewige Reich sehen. Habakuk 2, Vers 4. Siehe, wer halsstarrig ist, wird keine Ruhe in seinem Herzen haben, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Wer sich der Wahrheit nicht beugt, wird keine Ruhe haben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Gut, jetzt sagen wir sind ja eh Christen. Wir haben das schon angenommen. Jesus ist der Herr unseres Lebens. Aber jetzt weiß ich manchmal nicht, ob ich so wirklich errettet bin. Mir fehlt da die Heilsgewissheit. Das ist dir vielleicht schon so gegangen. Mir ging es auch so als Kind. Öfter mal. Erstmal seid ihr versichert, es ist schon vielen Christen so gegangen. Auch ein John Wesley, der vielen Menschen gepredigt hat, hat jahrelang mit diesem Thema gekämpft. Das ist nicht so einfach. Also es geht vielen Leuten so. Aber gerade Leute aus christlichem Elternhaus, ich kann das aus Erfahrung sagen, ich weiß nicht, wie oft ich mich bekehrt habe, weil da kann ich gar nicht mehr mitzählen, weil immer, wenn man auf Freizeit ist, dann hat man wieder so einen großen Eindruck, wie man ist so überwältigt, wie verdorben das eigene Ego ist oder wie heilig Gott ist, und dann bekehrt man sich einfach nochmal zur Sicherheit. Weil das andere ist schon zu lang her, macht man es nochmal fest. Es gibt vor allem zwei Arten, wie diese Heilsungewissheit bei Christen geartet sein kann. Und auf die wollen wir jetzt hier noch eingehen. Mal grundsätzlich, wir nehmen mal einen Christen, der hat sich bekehrt. Er hat ein paar Bibelstellen gelernt und gelesen. Römer 5, Vers 1, da wir nun gerecht gefertigt worden sind, so haben wir Frieden mit Gott. Römer 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Er freut sich darüber, ich bin ein Kind Gottes, nichts mehr kann mich von ihm trennen. Er erlebt da, was dann in Römer 16 zum Beispiel dann noch steht. In Römer 8, Entschuldigung, Vers 16. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also vielleicht, wenn ich das mal in meinem Verständnis ausdrücke, er bekehrt sich, dann hat er erstmal so das subjektive Gefühl, ich bin jetzt ein Kind Gottes. Einfach, er bekehrt sich und das ist einfach da. Er weiß, ich bin gerettet. Das sagt ihm einfach sein Verstand jetzt oder sein Gefühl. Dann die Erinnerung ist ganz frisch, das ist auch sein Geist, der ihm Zeugnis gibt. Weil Gott hat er sich bekehrt und er weiß es und er hat es erlebt, wie schön es war. Und dann merkt er, wie der Geist Gottes wirkt. Auf einmal liebt er die Gemeinde, die Geschwister. Auf einmal liest er gern Bibel. Auf einmal hasst er die Sünde, die er vorher mochte. Auf einmal liebt er Gott und sein Wort und auf einmal versteht er überhaupt, was die Bibel da sagen will. Vorher hat er es gar nicht verstanden. Und dann mit der Zeit klingt die Erinnerung ab, die Emotionen sind weniger, der eigene Geist ist sich jetzt nicht mehr so sicher. Und dann die neuen Dinge, Bibel lesen, Gebet, Gemeinde, auf einmal ist alles so ein bisschen normal geworden. Und dann kommt auf einmal dieser Gedanke, bin ich überhaupt errettet? Liebt Gott mich noch? Werde ich bei der Entrückung überhaupt mit abgeholt? Oder muss ich hier bleiben? Und jetzt gibt es meistens zwei Gründe. Normal ist doch unsere Frequenz als Christen Freude über Gott, über die Errettung, über den Retter. Und wenn Leute uns zuhören, dann hören sie das, weil wir sind auf diese Frequenz eingestellt als Christen. Aber was ist jetzt, wenn es nicht mehr so ist? Dann gibt es einmal die Sünde als Störfrequenz. Zum Beispiel hat jetzt der Teufel diesen Christen versucht. Er hat ihm die Sünde wieder schön gemalt, die er vorher so gehasst hat. Und jetzt hat er sie begangen und er schämt sich so sehr. Und jetzt denkt er, er hat seinen Neustart mit Jesus versaut. Oder er ist vielleicht nicht Christ, weil ein Christ sündigt doch nicht mehr. Das hat er mal gehört oder hat es mal gelesen. Stimmt gar nicht, aber er denkt, die Sünde ist vielleicht zu groß und zu oft begangen. Gott kann das doch jetzt nicht mehr vergeben. Und jetzt zieht die Schwermut ins Herz ein. Und wenn man seine Stimme hört, so hört man mehr die Angst als die Freude. Die Gewissheit ist einfach weg. An der Stelle den Hinweis, es gibt sehr schwierige Bibelstellen, aber du musst sie nicht allein lösen. Du kannst dir immer wen suchen, der dir da was erklären kann, weil es gibt keine Stelle, die dich als Christen nochmal verdammt. Die Sünde ist ein Punkt. Und es gibt eine spezielle Sünde, die die Bibel nennt, die bei der Heilsgewissheit auch mitentscheidend ist, dass man sie hat. Die Antworten auf die beiden Sachen kommen dann nach. Es ist in Hebräer 10. Hebräer 10 wird uns diese Sünde vorgestellt. Oh, Entschuldigung, Hebräer 6. Hebräer 6. Das ist eigentlich ein Brief über viel Gewissheit. Und in Hebräer 6, Vers 10 wird uns die Sünde der Trägheit vorgestellt. Deswegen hebe ich sie besonders hervor, weil die Bibel das tut. Erst sagt er mal, Gott ist nicht ungerecht, euer, 6, Vers 10, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Die haben voll super angefangen als Christen. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Man kann den Text daheim auch gerne mal weiterlesen, der ist ein sehr schöner Text zur Gewissheit. Aber dieser Text hier, der zeigt jetzt, dass man die Gewissheit des Heils auch als Christ loslassen kann. Man kann nicht das Heil loslassen, aber die Gewissheit des Heils kann man hier loslassen in diesem Text. Und wie? Indem man einfach nicht mehr eifrig bei der Sache ist. Man tut sich nicht mehr so mit den ewigen Wahrheiten der Bibel beschäftigen und allem Reich Gottes ist man nicht mehr so aktiv. Und was passiert? Man findet Geschmack an all diesen Frequenzen, die man sich über all die anderen Medien und Dinge reinzieht. Und der Geschmack am Reich Gottes geht verloren. Oder er wird weniger. Dann hören wir nur die Sätze, dass wir einfach keine Zeit haben, zu beschäftigt sind. Über lange Zeit natürlich, manchmal ist man wirklich beschäftigt. Und irgendwann sind die Leute gar nicht mehr so da. Aber Gott hätte eigentlich Großes mit ihnen vorgehabt. Aber sie waren nicht mehr eifrig. Sie haben die Gewissheit der Hoffnung nicht so festgehalten. Und deswegen wird man dann noch träger. Und wenn man dann an geistliche Dinge denkt oder eben gerade an sein Heil, dann ist man sich auch nicht mehr so sicher, was jetzt da eigentlich Sache ist. Dann fragt man sich schon. Dann versteht man vielleicht da die Bibelstellen gar nicht mehr so sehr, weil man gar nicht mehr so firm ist in der ganzen Materie. Und vielleicht, wenn es ganz traurig hergeht, dann fragt man sich sogar, warum war ich eigentlich damals so extrem mit dem Glauben? Was habe ich da eigentlich gemacht? So weit geht es. Also, Versuchung in Sünden. Man denkt, Gott kann nicht mehr vergeben oder man ist kein Christ. Und die Sünde der Trägheit. Man lässt es immer schleifen und irgendwann ist es einem so fremd. Welche Antworten gibt uns die Schrift, die heilsam sind, dass wir wieder zurückkommen zur Freude der Heilsgewissheit? Drei Antworten. Zum einen das Gebet. Psalm 51. Psalm 51 ist ein Bußpsalm von David. Und er sagt da in Vers 14, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Wir können ja Gott bitten, dass wir noch mehr wollen und vor allem, dass er uns die Freude an seinem Heil wieder schenkt. Das Evangelium ist das Beste. Und wenn man sich darüber freut, das motiviert wirklich. Die Freude am Heil. Dafür können wir beten als allererstes. Dann die zweite Sache, du bist nicht allein. Du kannst jederzeit deinen Hirten, Ältesten, einen Vertrauten im Glauben fragen, dass er dir Hilfestellung gibt, wenn es an Bibelstellen liegt oder so. Wer sich helfen lassen will, dem kann Gott immer helfen. Und er muss nicht allein bleiben. Und die dritte Antwort, und das müssen wir da ausbauen. Wir hatten gesagt, wie beim See. Es gibt eine Heilssicherheit, das muss ich erstmal wissen. Und wenn ich es akzeptiere, wird es zur Heilsgewissheit. Und dadurch wird da deutlich, was wir brauchen, wenn wir unsicher und ungewiss sind. Wir brauchen mehr von dieser Sicherheit. Wir müssen uns mit der Heilssicherheit mehr beschäftigen. Mit unserem Evangelium, mit dem, was Jesus uns geschenkt hat. Wenn du das daheim machen willst, der erste Johannesbrief, Römer 8, Hebräer 6 und 10, wenn du dir das aufschreiben willst, da kann man sich so freuen und da ist man wirklich motiviert. Wenn du träge wirst, beschäftige mich einfach mit dem Heil in Jesus. Aber nicht, um sich darauf auszuruhen, sondern weil man wieder sieht, was es ihn gekostet hat und was er uns für Schönes geschenkt hat und was das für eine Wahrheit ist. Der Auferstandene ist wirklich da. Das ist nicht nur so Glaube, das ist die Realität. Und wenn du in Sünde gefallen bist, beschäftige dich auch mit dem Heil in Jesus. 1. Timotheus 1, Vers 15. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von denen ich der Erste bin. Das Evangelium ist für Sünder. Es ist nicht für gute Menschen. Und wenn du denkst, du bist ein Sünder und Gott kann nicht vergeben, das Evangelium ist für die Leute, die ihre Sünden bekennen. Dafür ist das Evangelium da. Und der Paulus war Christ und er hat viel gemacht, aber er sagt, ich bin der Erste von allen. Das hat er immer noch gewusst. Die Christen bekennen laufend ihre Sünden, weil sie erst merken, was alles in einem drinsteckt. Das fällt einem immer mehr auf. Vielleicht ist gerade, dass du die Sünden siehst in deinem Leben, ein Zeichen dafür, dass du Christ bist. Ich habe noch keinen Christen kennengelernt, der sagen konnte, er hat alle Sünden abgelegt, bevor er im Grab war. Also Jesus ist der große Erlöser und Gott vergibt alles. Und du bist sein Kind. Und niemand, haben wir gelesen, kann aus der Hand des Vaters rauben. Niemand ist größer als er. Und so wollen wir dieses Thema da beschließen mit einer kleinen Geschichte und noch Bibelversen. William MacDonald hat die Geschichte mal aufgeschrieben. Wisst ihr, ich meine, ich habe in der Verwandtschaft eine Familie, die haben 7 Kinder und noch 5 Adoptivkinder, weil es irgendwie war es zu schnell zu Ende mit den Kindern. Und wenn man Adoptivkinder hat, die gehören zur Familie. Und so schreibt in dieser Geschichte, dass eins der Adoptivkinder sich ungeschickt angestellt hat. Vielleicht war es auch wütend, auf jeden Fall ist das Geschirr kaputt gegangen. Kann schon auch teuer werden, je nach Geschirr. Der Vater ist auch nicht begeistert. Aber wisst ihr was? Der Vater wird das Kind niemals aus der Familie schmeißen dafür. Das ist es nicht mehr wert. Das ist ja nur das Geschirr gewesen. Und es ist schlimm. Und es kostet da was, das zu reparieren. Aber niemals wird der Vater das Kind aus der Familie stoßen, weil es da was kaputt gemacht hat. Und wir sind da Kinder Gottes. Wir sind da in seine Familie adoptiert. Wir sind sogar aus seinem Geist geboren. Wir gehören sogar richtig dazu. Und mal von der Logik. Meint ihr, dass Gott seine Kinder nochmal verdammen würde, wenn nicht mal die Väter in dieser Erde das machen? Wir haben nicht mehr den Richter vor uns, wenn wir Gott haben. Wir haben unseren Vater vor uns. Der liebe Vater im Himmel, der Papa. Der, der seine Kinder nie mehr verdammt. Das ist die Heilssicherheit. Das sehen wir hier. Das macht die gesamte Betrachtung des Heils nur allzu logisch am Ende. Und so lesen wir hier noch 3 verschiedene Textstellen. Ich würde sagen, da wir damit abschließen und das sehr erhabene Textstellen ist, wir stehen dazu auf und ich lese sie uns vor. Jesaja 54, die Verse 4 und 5, ursprünglich an das Volk Israel, jetzt auch für uns. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden, und schäme dich nicht, denn du wirst nicht beschämt dastehen, sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken. Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, Herr der Herrscher ist sein Name, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Gott der ganzen Erde wird er genannt. Dann haben wir Hebräer 10. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich werde mein Gesetz in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Da heißt es noch weiter, da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, hier ist die Tür, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester, ihn selbst, über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens. Jesus lebt und er hat uns befreit. Das dürfen wir wissen. So treten wir hinzu. Die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das der Kenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und dann stehen wir am Gipfel der Gewissheit und auch der Gipfel der Gewissheit im Römerbrief, wo es dann heißt, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung? Oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allem sind wir weit mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Vater im Himmel, ich möchte so sehr danken, dass du uns gerettet hast. Du bist der Herr über alles, Jesus. Du bist auferstanden und lebst. Gerettet hast du uns für die Ewigkeit. Wir freuen uns so darüber. Und wir danken dir, dass wir es nicht waren, die es getan hätten. Du bist der, der ans Kreuz gegangen ist. Du bist der, der uns die beste Botschaft der Welt überhaupt gebracht hat. Du hast uns die Wahrheit gebracht. Wir haben wirklich was zu erzählen, weil du der Heiland bist. Durch dich gibt es echtes Heil. Wir haben überhaupt nichts dazu getan, aber du hast es vollbracht, Herr Jesus. Amen.
Können wir das Lied Nummer 38 singen? Jesus, dir gehört mein Leben und Lobpreis. Und grüner Liederbuch 38.